Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich sehr, mal wieder hier bei euch im Bahntrupp zu sein. Ich meine, das letzte Mal ist auch schon über ein Jahr her. Und ich freue mich sehr über die Verbundenheit zu eurer Gemeinde. Ich meine, es war vorgestern, da habe ich Daniel Siemens erzählt, dass ich am Sonntag hier sein werde. Dann sagt er, ach André, da bin ich auch demnächst in Bahntrupp zu den Bibeltagen. Und auch wenn ich hier in die Reihe schaue, sehe ich einige, die bei uns in der Gemeindebibelschule gelernt haben. Und so freuen wir uns als Kölner auch über die Verbundenheit zu euch Bahntruppern. Ich möchte mit einer Geschichte starten. Sie ist die Frau eines amerikanischen Pastors und ist gerade im Geschäft unterwegs, um einige Sachen einzukaufen. Und eigentlich ist es ein ganz gewöhnlicher Tag. Eigentlich. Denn plötzlich bekommt sie während dem Einkaufen den Eindruck, sie muss sofort für ihren Mann beten, weil ihr Mann in Gefahr ist. Manchmal schenkt es der Herr auf übernatürliche Weise, dass er uns eine Last aufs Herz legt. Und das ist bei dieser Frau der Fall. Sie lässt den Einkauf liegen und fängt an, im Geschäft für ihren Mann zu beten. Daraufhin nimmt sie ihre Sachen, geht an die Kasse, bezahlt, geht nach Hause und betet weiter für ihren Mann, bis sie eine innere Erleichterung verspürt. Gott hat das Gebet gehört. Daraufhin ruft sie ihren Mann an, der im Gemeindebüro arbeitet als vollzeitlicher Pastor, und sie fragt, ob alles in Ordnung sei. Daraufhin erzählt ihr Mann ihr eine sehr dramatische Geschichte. Er war seit einiger Zeit dabei, einen Arzt seelsorgerlich zu betreuen, der suizidgefährdet war. Und genau an diesem Tag, an diesem Morgen, plante der Arzt, den Pastor umzubringen und sich selbst. Das ist eine wahre Begebenheit, die ich hier erzähle. Und der Mann war unterwegs schon, unterwegs ins Gemeindebüro, um die Tat zu vollstrecken, und stellte dann kurz vor der Tür fest, er hat die Pistole im Hotel vergessen. Daraufhin ging er ins Büro, bekannte seine Schuld. Der Pastor führte diesen Mann zum Glauben und zwei Menschenleben wurden gerettet. Warum erzähle ich diese zugegebenermaßen sehr dramatische Geschichte? Um deutlich zu machen, dass Gott manchmal uns eine Last aufs Herz legt, um dann unser Gebet, das wir daraufhin beten, zu gebrauchen, um eine Situation abzuwenden. Das Gleiche ist mir mal persönlich passiert. Ich hatte vor einigen Jahren einen heftigen Autofall. Und als ich zu Hause anrief, ich habe damals noch zu Hause gewohnt, war unverheiratet, hat meine Mutter mir erzählt, dass sie in der Nacht kurz vorher wach wurde und den Eindruck hatte, sie musste für mich beten. Hat für mich gebetet, mir ist nichts passiert. Im heutigen Predigttext, der aus dem Propheten Amos kommt, da finden wir eine Begebenheit, in der Gott Amos ein Schreckensszenario zeigt, ein Gerichtsszenario über das Volk Israel. Daraufhin geht Amos ins Gebet und Gott gebraucht das Gebet dieses Propheten, um das Volk zu retten. Spring in die Bresche, das ist eine Redewendung in der deutschen Sprache. Diese Redewendung kommt ja ursprünglich aus der Kriegsführung und sie kommt daher, dass man als Angreifer immer versucht hat, wenn man eine Stadt angreifen wollte, die hohe Mauern hatte, dass man zunächst einmal versucht hat, eine Lücke, also eine Bresche in die Mauer zu schlagen. Und da war es die Aufgabe derjenigen, die sich in der Stadt befanden, die mutigsten von ihnen, die haben sich dann in diese Bresche gestellt. Und daher kommt im Deutschen diese Redewendung bei uns, für jemanden in die Bresche springen, sich für jemanden einsetzen. Und das ist mein Predigtthema heute Morgen. Spring in die Bresche, bete für gottferne Menschen. Es geht heute um das Gebet für Nichtchristen, für Menschen, auf die das Gericht Gottes wartet, wenn wir nicht für sie im Gebet einstehen. Der Bibeltext kommt, wie gesagt, aus dem Propheten Amos. Wer die Bibel dabei hat, kann gerne einmal aufschlagen. Amos Kapitel 7, da geht es um die Verse 1 bis 9 und dann aber auch um Kapitel 8, 1 bis 3. Dazwischen findet sich ein Abschnitt, über den habe ich das letzte Mal gepredigt, als ich hier bei euch war. Amos 7, Vers 10 bis 17, das ist ein biografischer Einschub, aber der Text aus 8, Vers 1 setzt genau bei 7, Vers 9 an, insofern kann man ihn zusammen sehen. Ich möchte, bevor ich den Text einmal lese, ganz kurz etwas zur Situation sagen. Ich kann mir vorstellen, dass viele hier auch im Raum nicht ganz so mit dem Propheten Amos vertraut sind. Das ist ein kleiner Prophet, einer der sogenannten 12 kleinen Propheten, die wir in der Bibel haben. Ich weiß nicht, ob es uns schnell auffallen würde, wenn in unserer Bibelausgabe das Buch Amos fehlen würde. Das sind in der Regel die Bücher, die wir vielleicht nicht ganz so häufig lesen. Paul hat schon in der Andacht über Reichtum gesprochen. Und das ist genau auch die Zeit des Volkes Israel im Nordreich. Sie leben in Hochkonjunktur, sie leben wie die Made im Speck. Sie sind mindestens lau geworden, sie fragen nicht mehr nach Gott. Und Amos ist ein Prophet aus dem Südreich, der mit einer Gerichtsbotschaft von Gott in das Nordreich geschickt wird. Und er hat viel Gericht zu verkündigen. Und auch hier in den Versen, die wir uns heute einmal anschauen, sehen wir, wie Gott, der ja eigentlich ein liebender und gnädiger Gott ist, aber der auch richten muss, wenn das Volk in Sünde lebt, weil er genauso auch heilig ist. Wir sehen, dass Gott plant, das Volk zu richten. Ich möchte den Bibeltext einmal am Stück vorlesen und dann arbeiten wir uns Vers für Vers durch den Text durch. Amos Kapitel 7, 1 bis 9 und Kapitel 8, 1 bis 3. Ich lese aus der NEÜ. So hat mich Jahwe, der Herr, schauen lassen. Ich sah, wie er einen Heuschreckenschwarm schuf. Es war in der Zeit, als das Gras für den König gemäht worden war und das Spätgras zu wachsen anfing. Als die Heuschrecken alles Grün abgefressen hatten, sagte ich, Herr, Jahwe, vergib doch. Wie kann Jakob sonst überleben? Er ist ja so klein. Da hatte Jahwe Mitleid mit ihm. Es soll nicht geschehen, sagte er. Dann hat mich Jahwe, der Herr, Folgendes schauen lassen. Jahwe, der Herr, rief das Feuer zum Gericht herbei, das alles Wasser aufzehrte. Als es auch das Ackerland fressen wollte, rief ich, Herr, Jahwe, halt doch ein. Wie kann Jakob sonst überleben? Er ist ja so klein. Da hatte Jahwe Mitleid mit ihm. Auch das soll nicht geschehen, sagte Jahwe, der Herr. Dann ließ er mich Folgendes sehen. Der Herr stand auf einer senkrechten Mauer und hatte ein Lot in der Hand. Jahwe sagte zu mir, was siehst du, Amos? Ein Lot, sagte ich. Da sagte der Herr, pass auf, ich lege ein Lot an mein Volk an, ich werde es nicht mehr verschonen. Dann werden die Opferhöhen Isaaks veröden und die Heiligtümer Israels werden in Trümmern liegen und gegen das Königshaus Jerobeams gehe ich mit dem Schwert vor. Dann ließ Jahwe, der Herr, mich Folgendes sehen. Ich sah einen Korb mit reifem Obst. Amos, was siehst du? Fragte er mich. Ein Korb mit reifem Obst, antwortete ich. Da sagte Jahwe, ja, mein Volk Israel ist reif für das Ende. Ich werde es nicht länger verschonen. Dann werden die Gesänge im Palast zu Geheul, spricht Jahwe, Leichen in Menge, hingeworfen überall. Stille. Vier Visionen insgesamt, die Amos sieht. Heutzutage müssen wir bei Visionen immer vorsichtig sein. Aber damals haben die Propheten tatsächlich auch Gottes Wort durch Visionen erhalten. Nicht nur, aber auch. Und hier sehen wir zunächst einmal in den ersten beiden Visionen den schicksalsverändernden Aufschrei des Propheten. Beide Visionen, Vision Nummer 1 und Vision Nummer 2, sind parallel aufgebaut. Erstmal sieht Amos das angedrohte Szenario. Daraufhin geht er ins Gebet und sagt, Gott, bitte lass die Vision nicht Realität werden. Und daraufhin, bei beiden ersten Visionen, verändert Gott das angedrohte Schicksal. Zunächst einmal, wir werden die Vision parallel betrachten, schauen wir uns in Vers 1 und in Vers 4 das jeweils angedrohte Gericht an. Da heißt es nochmal in Vers 1, so hat mich Jahwe, der Herr, Folgendes schauen lassen, ich sah, wie er einen Heuschreckenschwarm schuf. Es war in der Zeit, als das Gras für den König gemäht worden war und das Spätgras zu wachsen anfing. Also Amos sieht hier, wie Gott als Schöpfer tätig wird, aber das, was Gott hier schafft, ist nicht etwas, worüber man sich freuen kann, denn Gott schafft Heuschrecken, ein Heuschreckenschwarm. Und wir müssen wissen, ihr Lieben, eine Heuschreckenplage, das sehen wir auch in Joel 1, eine Heuschreckenplage war immer ein Horrorszenario, weil Heuschrecken haben die Kapazität, die Vegetation eines ganzen Landes lahmzulegen. Und das passiert hier, das sieht er angedroht, Heuschrecken schonen nichts. Sie fressen alles ab. Aber die Zeitangabe, schaut mal am Ende von Vers 1, steigert die Dramatik noch einmal. Da heißt es, es war in der Zeit, als das Gras für den König gemäht worden war und das Spätgras zu wachsen anfing. Im Alten Testament hatte der König immer das Recht, als Erster zu ernten. Das heißt, wenn die Plage danach eintrifft, dann trifft sie das arme Volk, nicht den König. Dazu kommt, dass das Spätgras, das ist das Getreide im April, dass das sehr, sehr wichtig ist, weil danach herrscht ein halbes Jahr Trockenheit. Das Volk ist angewiesen auf genau dieses Spätgras. Und es kann also keinen schlimmeren Zeitpunkt geben für eine Heuschreckenplage. Und genau das sieht Amos und er betet. Was sieht er in der zweiten Vision? Dann hat mich Jahwe, der Herr, Folgendes schauen lassen. Jahwe, der Herr, rief das Feuer zum Gericht herbei, das alles Wasser aufzehrte. als es auch das Ackerland fressen wollte, rief ich. Also in der zweiten Vision sieht Amos eine Art Feuergericht. Einige Ausleger sagen, es ist eine Dürre, aber ich denke, wenn Amos von Feuer spricht, meint er Feuer, also wahrscheinlich ein ähnliches Szenario wie bei Sodom und Gomorra, Feuer vom Himmel. Und auch hier ist die Reaktion von Amos ganz entscheidend. Bei beiden Malen sehen wir das Herz dieses Propheten. Er setzt sich für das Volk ein, das ja eigentlich Gottes Gericht verdient hat. Aber er hat so eine Liebe für das Volk. Wenn wir das Buch Amos lesen, dann stellen wir fest, er hat viele harte Botschaften zu predigen. Aber hier sehen wir das Herz. Er setzt sich für die Sünder ein im Gebet und bittet Gott, dass er sie verschont. Kommt, wir schauen uns mal die Verse 2 und 5 einmal an. Da heißt es in Vers 2, als die Heuschrecken alles Grün abgefressen hatten, sagte ich, Herr Jahwe, vergib doch. Wie kann Jakob sonst überleben? Er ist ja so klein. Das Gleiche sehen wir auch nach der zweiten Vision beim Feuergericht. Da heißt es, als es auch das Ackerland fressen wollte, rief ich, Herr Jahwe, halt doch ein. Wie kann Jakob sonst überleben? Er ist ja so klein. Amos springt für das Volk in die Bresche. Er ist hart in seiner Botschaft, aber er ist weich im Kern. Wenn wir uns Kapitel 6 einmal anschauen würden, da kritisiert Gott, da klagt Gott an, dass die Reichen, da sind wir wieder bei den Reichen, von denen Paul uns auch schon einiges erzählt hat, dass die Reichen so sehr mit sich selbst beschäftigt waren, dass ihnen der geistliche Zustand egal war. Aber hier sehen wir einen Mann, Amos, den der geistliche Zustand nicht egal ist. Der betet für das Volk. Ich finde die Argumentation von Amos sehr, sehr interessant. Schaut mal, wir haben in der Bibel auch andere Stellen, wo Menschen für andere in die Bresche springen. Ich denke da an Mose. Habe ich letztens auch in meiner stillen Zeit gelesen, in 2. Mose 32. Mose ist auf dem Berg, das Volk baut ein goldenes Kalb und Gott sagt, Mose, ich werde das Volk vernichten, aber ich werde mit dir weiter meinen Plan ausführen. Und Mose betet und sagt, Gott, bitte, lass das Volk am Leben. Also auch Mose springt in die Bresche, aber mit einer anderen Argumentation. Mose argumentiert von der Größe Gottes her. Sagt Gott, es geht um deine Ehre. Was werden die Ägypter denken? Erst holst du das Volk aus Ägypten und danach richtest du es. Er argumentiert von der Größe Gottes. Amos argumentiert von der Niedrigkeit des Volkes her. Er sagt, wie kann Jakob sonst überleben? Jakob steht hier für Israel. Es geht nicht um eine Person, es geht um Israel. Er sagt, wie kann Jakob sonst überleben? Der kleine Jakob, der wird das nicht überleben. Hier sehen wir die Realität. Israel ist klein. In Vers 6, in Kapitel 6 sehen wir, sie haben sich für was ganz besonders Tolles gehalten. Die Realität ist, sie sind klein. Und Amos appelliert hier an Gottes Mitleid. Bitte, Gott, hab Erbarmen mit den Sündern. Bitte, lass das Gericht nicht Realität werden. Vielleicht kennt ihr andere Personen in der Bibel, die auch für Sünder in die Bresche springen. Für Sünder beten. Ich muss an Abraham denken. Mose habe ich gerade erwähnt. Abraham, das Gericht über Sodom und Gomorra, er verhandelt mit Gott. Was ist, wenn es 10 Gerechte gibt? Was ist, wenn es 5 Gerechte gibt? Und er versucht, das Gericht durch das Gebet mit Gott abzuwenden. Leider gab es nur Lot, aber sonst kaum jemanden in Sodom und das Gericht kam. Aber auch im Neuen Testament sehen wir es. Wir sehen es, wie Paulus für die Juden betet. In Römer 10, Vers 1, da sagt Paulus, liebe Brüder, meines Herzenswunsches, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden, für die Juden. Das größte Beispiel, ihr Lieben, ist unser Herr selbst. Am Kreuz steht er für die Verbrecher ein und sagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Also durchweg in der Bibel sehen wir Männer und sicherlich auch Frauen, die für andere Menschen in die Bresche springen, die sich im Gebet für andere Menschen verwenden. Schaut mal, wie Gott reagiert. Wie reagiert ihr auf das Gebet? Vers 3 und Vers 6. In Vers 3 heißt es, also nach der ersten Vision, da hatte Jahwe Mitleid mit ihm, also mit Jakob, mit Israel. Es soll nicht geschehen, sagte er. Da müssen wir sagen, Moment mal, was passiert hier eigentlich? Gott hat einen Plan. Amos betet und Gott ändert den Plan. Daraus können wir doch schon mal vorab lernen. Ich komme gleich im Anschluss zur Anwendung. Haltet durch bis ans Ende, da wird es auch sehr praktisch. Aber schaut mal, das heißt doch, dass das Gebet eine unglaubliche Macht hat. Und Gott gebraucht das Gebet, um gefasste Pläne zu verändern. Ich komme da gleich noch mal ein bisschen mehr drauf zu sprechen, wie wir das verstehen können. Wie passt das mit der Unveränderlichkeit Gottes zusammen? In Vers 6 sehen wir es dann noch mal nach der zweiten Vision. Amos betet und Gottes Wille wird durch den Einwand von Amos bewegt. Da heißt es in Vers 6, da hatte Jahwe Mitleid mit ihm, auch das soll nicht geschehen, sagte der Herr. In der Elberfelder Übersetzung und auch in der Luther, ich denke auch in der Schlachter, heißt es, Gott ließ es sich gereuen oder es reute Gott. Das ist nicht ganz einfach zu verstehen, oder? Erst fasst Gott einen Beschluss, dann ändert er seine Meinung. Einmal, was bedeutet hier gereuen und wie passt das mit der Unveränderlichkeit Gottes zusammen? Und ich möchte kurz einmal darauf eingehen. Wenn wir an solche schwierigen Stellen stoßen, dann müssen wir von den klaren Stellen her zunächst einmal argumentieren. Wenn es hier steht, dass Gott etwas gereut, bedeutet es nicht, dass Gott denkt, er hätte einen Fehler gemacht. Denn Gott ist vollkommen, Gott macht keine Fehler und Gott bereut nicht. In dem Sinne, oh, was hatte ich da vor? Das würde überhaupt nicht zur Botschaft der ganzen Bibel passen und die Bibel widerspricht sich nicht. Also kann das auch hier nicht gemeint sein. Ja, das müssen wir schon mal ausschließen. Es ist hilfreich, hier zu schauen, dass das hebräische Wort Nacham auch Mitleid bedeutet. Es bedeutet eine emotionale Reaktion Gottes. So heißt es auch in 1. Mose 6. Es reute Gott, dass er den Menschen geschaffen hat, aufgrund der Sünde. Es tat Gott weh. Ja, Gott fühlt. Wir dürfen uns Gott nicht so vorstellen wie ein Computer. Da läuft alles nach Schema F, es ist programmiert. Wenn das eintrifft, kommt das. Gott ist kein Computer. Gott hat Gefühle. Und schaut mal, jetzt stellt sich dir vielleicht aber immer noch die Frage, wie passt das dennoch mit der Unveränderlichkeit Gottes zusammen? Gott ist unveränderlich in seinem Wesen, richtig? In seinem Wesen ist Gott unveränderlich. Er ist gerecht und er wird immer gerecht bleiben. Er ist heilig und er wird immer heilig bleiben. Er ist Liebe und er wird immer Liebe bleiben. Er ist geduldig. Und schaut mal, in einer gewissen Weise, wir sprechen jetzt hier menschlich vor Gott und das greift immer ein bisschen zu kurz und dennoch versuchen wir das zu verstehen. In einer gewissen Weise ist Gott hier in einer Spannung. Er will nicht richten, eigentlich will er nicht richten. Er ist langsam zum Zorn, aber das Volk lebt in anhaltender Sünde und Gott ist heilig, deswegen muss er richten. Und schaut mal, wenn jetzt einer einsteht für das Volk und Gott sagt, bitte, sei noch geduldig, vergib, wenn Gott dann sagt, okay, ich bin geduldig, dann handelt Gott ja immer noch gemäß seines Wesens. Er ist und bleibt unveränderlich. Ja, und so müssen wir das hier verstehen. Die NEÜ hat das sehr, sehr gut übersetzt. Er hatte Mitleid. Es bewegt ihn, das Schicksal des Volkes. Und er gibt ihnen noch einmal eine Chance. Wir müssen aber das alttestamentliche Konzept von Barmherzigkeit richtig verstehen. Barmherzigkeit meint nicht ein Auge zudrücken. Gott drückt nie ein Auge zu bei Sünde. Barmherzigkeit im alttestamentlichen Sinne meint, die Sünde wird beim Namen genannt. Die Strafe für die Sünde wird genannt, aber sie wird nicht vollzogen. Das ist Barmherzigkeit. Aber es ist nicht Auge zudrücken. Und so, Gott weiß, eigentlich hätten sie das Gericht verdient, aber Amos betet und Gott sagt, in Ordnung, es soll nicht passieren. Aber was passiert in den nächsten Visionen? Der unumkehrbare Beschluss, Vision Nummer 3 und Vision Nummer 4. Ich lese nochmal zunächst einmal die dritte Vision. Dann ließ mich der Herr folgendes schauen. Der Herr stand auf einer senkrechten Mauer und hatte ein Lot in der Hand. Jahwe sagte zu mir, was siehst du, Amos? Ein Lot, sagte ich. Da sagte der Herr, pass auf, ich lege ein Lot an mein Volk Israel an, ich werde es nicht mehr verschonen. Dann werden die Opferhöhen Isaaks veröden und die Heiligtümer Israels werden in Trümmern liegen und gegen das Königshaus Jerobeams gehe ich mit dem Schwert vor. Amos sieht hier Gott auf einer Mauer und er hat etwas in der Hand, ein Lot. Und das ist ein Prüfgerät, ein Senkblei, sagen auch andere Übersetzungen. Und Gott prüft hier die Mauer, ist sie standfest oder ist sie baufällig? Das ist natürlich hier symbolisch zu verstehen, das ist eine moralische Prüfung. Und das Ergebnis ist leider eindeutig, Israel hält nicht stand. Israel ist reif für die Abrissbirne Gottes. Sie werden gerichtet. Und was passiert in der vierten Vision? Da ließ der Herr mich folgendes schauen, Kapitel 8, 1 bis 3. Ich sah einen Korb mit reifem Obst. Amos, was siehst du? Fragte er mich. Ein Korb mit reifem Obst, antwortete ich. Da sagte Jahwe, ja, mein Volk Israel ist reif für das Ende. Ich werde es nicht länger verschonen. Dann werden die Gesänge im Palast zu Geheul, spricht Jahwe. Leichen in Menge, hingeworfen überall. Das Bild ist leicht zu verstehen. Amos sieht einen Korb mit reifem Obst. Und das Bild macht deutlich, Israel ist reif für das Ende. Im Hebräischen liegt hier wahrscheinlich sogar ein Wortspiel vor, denn das Wort Ende ähnelt dem Wort Obst sehr stark. Man kann sogar sagen, dass das Annehmen, dass das teilweise das gleiche Wort war. Haben wir übrigens heute auch. Wenn wir mal das Wort Tau nehmen. Das Wort Tau kann das Seil meinen, aber auch der morgendliche Niederschlag. Ja? Oder das Wort Bank meint das Kreditinstitut oder die Sitzmöglichkeit. Und so haben wir hier ein Wort, das sowohl Obst als auch Ende bedeutet. Und Amos macht deutlich, Gott durch Amos, es gibt hier leider keinen weiteren Aufschub des Gerichts. Jetzt kommen wir gleich zur Anwendung, aber wir müssen noch mal zusammenfassen. Schaut mal, was haben wir hier? Wir haben hier 4 Visionen. In den ersten beiden wird das Gericht abgewendet durch das Gebet. In Nummer 3 und Nummer 4 gibt es keine Abwendung. Amos kommt hier noch nicht mal mehr wirklich zu Wort. Gott stellt die Fragen, Gott bestimmt das Gespräch und Amos kann nur antworten. Und Gott sagt, der Beschluss steht fest. Und wie sollen wir das einordnen? Vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, Moment, was geht hier vor? Erstmal zweimal kein Gericht, zweimal jetzt doch Gericht, was denn jetzt? Wie sollen wir das verstehen? Ich denke, der Schlüssel liegt in den jahreszeitlichen Anspielungen. Schaut mal in der ersten Vision, in Kapitel 7, Vers 1, da ist von dem Spätgras die Rede. Und ich habe bereits gesagt, das ist April. In der letzten Vision haben wir vom reifen Obst die Rede. Wann ist das Obst reif? Im Herbst, September, Oktober. Deswegen dürfen wir nicht denken, dass diese 4 Visionen, dass Amos hier an 2, 3 Tagen gesehen hat. Die erste sieht er im April, die letzte sieht er im Herbst. Das heißt, Gott hatte noch so viel Geduld mit dem Volk. Monate hat er ihnen gegeben für die Umkehr, aber sie kehren nicht um. Und dann sagt Gott am Ende, na gut, wenn sie nicht umkehren, jetzt werden sie gerichtet. Wenn wir uns die Frage stellen, was machen wir jetzt damit, dann müssen wir natürlich festhalten, wir können es nicht einschätzen, wann die Geduld Gottes mit einem Menschen am Ende ist. Deswegen ist es immer unsere Aufgabe, zu beten und für Menschen einzustehen, dass sie vor dem Gericht Gottes bewahrt bleiben. Auch heute gibt es Menschen, auf die das Gericht Gottes wartet und ich denke hier vor allen Dingen an die Offenbarung, an den weißen Thron. Der Hebräerbrief sagt, es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und ihr Lieben, ich möchte jetzt auch persönlich werden und ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir ganz neu die Not sehen, für Menschen zu beten, die Jesus noch nicht kennen. Vor einiger Zeit bin ich auf diesen Vers gestoßen und dieser Vers hat mich gepackt. In Offenbarung 20, Vers 15, da heißt es, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Was macht dieser Vers mit dir? Heute Morgen. Wisst ihr, ich habe mich dabei ertappt oder ich habe manchmal den Eindruck, wir in unseren Gemeinden, wir lesen diesen Vers und nicken ihn einfach ab. Ja, so ist das. Ja, wir glauben noch an die Hölle. Im Gegensatz zur evangelischen Kirche und katholische Kirche, die haben noch das Fegefeuer. Aber wir glauben daran. Die Frage ist, was macht so ein Vers mit uns? Nicken wir ihn einfach nur ab. Gehen wir hier dann raus aus dem Gottesdienst heute und sagen, ja, so ist das. Und wir gehen in den Alltag und es ändert sich an unserem Leben nichts. Ihr Lieben, dann sind wir auch auf dem Holzweg, oder? Zumindest in unserem Denken. Wenn uns das nicht mehr packt. Ich muss bekennen, dass mich das lange Zeit nicht gepackt hat. Das ist im Prinzip ein praktischer Pluralismus. Schaut mal, jeder in diesem Raum, wahrscheinlich jeder, würde sagen, es gibt nur einen Weg in den Himmel und das ist Jesus. Richtig? Aber leben wir nicht manchmal so und sehen gar nicht die Dringlichkeit, dass der Moslem aus unserer Nachbarschaft auch Jesus braucht, um in den Himmel zu kommen, sonst geht er verloren. Wir leben manchmal so, als wenn es doch viele Wege gäbe in den Himmel, oder? Wenn es doch wirklich nur den einen gibt, und das ist so, die Bibel sagt das ganz klar, was macht das mit uns, wenn jeder Mensch Jesus braucht und es keinen anderen Weg gibt in den Himmel als nur durch Jesus? Was macht das mit uns? Elie Wiesel hat mal gesagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und schaut mal, wenn wir nicht beten, wenn wir nicht auf die Knie gehen und für Nichtchristen beten, dann offenbaren, wenn wir ganz ehrlich sind, dann offenbaren wir damit doch unsere Gleichgültigkeit. Dann sagen wir doch im Prinzip, zumindest durch unser Verhalten, wir würden es nie mit unserem Mund sagen, aber durch unser Verhalten sagen wir, es ist nicht ganz so wichtig, dass auch er in den Himmel kommt, weil wir nicht für ihn beten. Ich möchte mich hier auch als Negativbeispiel anführen. Bevor ich an die Bibelschule gegangen bin, war ich in einer Firma tätig, in einer Kranfirma im Vertrieb. Und als ich gekündigt habe, um auf die Bibelschule zu gehen, kam der Deutschland-Geschäftsführer aus Berlin nach Gummersbach, wo ich gearbeitet habe. Und wir sprachen über meine Kündigung. Ich habe es ihm erklärt, warum ich gekündigt habe und dass ich auch aus Überzeugung auf die Bibelschule gehe. Und ganz am Ende sagte er mir: André, bitte bete auch für mich. Das sagt nicht irgendwer, das sagt der Deutschland-Geschäftsführer des Weltmarktführers für Schwerlastkrane. Der sagt: André, bete für mich. 2 Jahre später rief mich mein Schwiegervater an, teilt mir mit, dass dieser besagte Geschäftsführer ganz plötzlich, er war wahrscheinlich Ende 40, Silvester verstorben ist, Schlaganfall. Und ich musste sofort an seine letzten Worte denken: André, bitte bete für mich. Und wisst ihr, was ich feststellen musste? Ich habe nicht für ihn gebetet. Das kann man nicht sagen, hätte ich gebetet, wäre das nicht passiert. Hätte ich gebetet, wäre er hundertprozentig zum Glauben gekommen. Dafür haben wir keine Garantie. Aber ihr Lieben, die Fakten sehen doch so aus. Gebet, das lernen wir aus dem heutigen Predigttext, Gebet kann Schicksale verändern. Zweitens, er hat mich gebeten, für ihn zu beten. Und drittens, ich habe es nicht gemacht. Ich stelle fest, dass wir Christen oft ein Problem damit haben, anhaltend, gewissenhaft und dringlich zu beten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man uns Christen die folgenden 2 Fragen stellt, wir antworten immer auf die erste Frage mit Ja und auf die zweite Frage mit Nein. Die erste Frage lautet: Glaubst du an die Kraft des Gebets? Ja. Die zweite Frage: Bist du zufrieden mit deinem Gebetsleben? Nein. Das ist leider häufig Realität in unserem Leben. Und wenn wir beten, dann beten wir häufig für uns selbst. Und ihr Lieben, ich nehme mich da auch ganz bewusst mit rein. Wir beten häufig: Herr, erhalte mir meine Gesundheit. Herr, segne mich, hilf du mir bei meiner Prüfung. Schenk du mir Erfolg bei meiner Arbeit, bewahr mich auf meiner Reise. Schenk mir Freude. Und so dürfen wir beten. Wir dürfen für uns beten, ganz klar. Aber wie viel Platz hat die Fürbitte für andere und gerade auch für Nichtchristen in unserem Gebet? Im Laufe der Predigtvorbereitung vor einigen Jahren habe ich mir meine Gebetsliste einmal angeschaut. Ich hatte mir eine Gebetsliste angelegt, weil ich gemerkt habe, ich möchte wachsen im Gebet, ich möchte gezielter beten für einzelne Leute. Und ich hatte Leute aufgeteilt auf verschiedene Wochentage. Montag für die Person, Dienstag für die, Mittwoch für die. Insgesamt standen 58 Leute auf meiner Gebetsliste. Und ich habe sie einmal überflogen. Ich habe festgestellt, 57 Christen und nur ein Nichtchrist stehen da drauf. Also das Problem sind nicht die 57 Christen. Wir sollen auch für unsere Glaubensgeschwister beten. Aber das Problem war, nur ein einzelner Nichtchrist, der stand da noch nicht mal mit Namen. Da sagte mir ein Junge aus unserer Gemeinde: André, bet für meinen Religionslehrer. Da stand auf meiner Gebetsliste: Religionslehrer von Chris. Ich habe festgestellt, ich muss mehr Nichtchristen draufnehmen. Meine Nachbarn standen nicht auf meiner Gebetsliste. Ich weiß nicht, betest du für deine Nachbarn, wenn sie Jesus noch nicht kennen? Machst du das regelmäßig? Meine Nachbarn standen nicht drauf, meine ehemaligen Arbeitskollegen standen nicht drauf, mein ungläubiger Cousin stand nicht drauf, Leute in der Gemeinde, die wir ausschließen mussten, standen nicht drauf, die den Glauben an den Nagel gehängt haben, standen nicht drauf. Ich habe nicht für sie gebetet. Ihr Lieben, ich sage das jetzt so, das war aber eine ziemlich ernüchternde und auch sehr demütigende Erfahrung. Dabei ist das Gebet doch unser primärer Auftrag. Schaut mal, was in 1. Timotheus 2, Vers 1 steht. In 1. Timotheus 2, Vers 1, und klarer kann man das nicht sagen. Paulus sagt, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Das ist ziemlich klar. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten und Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Deswegen möchte ich dir heute Morgen die Frage stellen: Betest du für die Ungläubigen in deinem Bekanntenkreis? Betest du regelmäßig für sie? Wenn du Student bist, betest du für deinen Prof, bei dem du gerade die Vorlesung hast? Betest du für ungläubige Eltern? Oder eben als Elternteil, betest du für deine Kinder? Ich bete immer wieder, wenn ich unsere Jungs, wir haben 3 Jungs, wenn ich sie zu Bett bringe, auch, dass sie sich irgendwann für Jesus entscheiden. Beten wir für unsere Nachbarn. Beten wir für die Politiker, die dringend Jesus brauchen. Gordon MacDonald hat es auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, in Bezug auf das Gebet, er sagt, das ist der wichtigste Dienst, den ein Christ ausüben kann. Und ich glaube, er hat recht. Ich nehme das wahr, bei uns in der Gemeinde sind häufig die älteren Geschwister, die wir sehr schätzen, die Beter in der Gemeinde. Vielleicht ist es hier ähnlich. Die älteren Geschwister denken manchmal, dass sie nicht gebraucht werden. Was kann ich noch machen für den Herrn? Ihr Lieben, der Dienst des Gebets ist einer der wichtigsten Dienste in der Gemeinde. Und ich glaube, was wir neu brauchen, ist, dass wir die Dringlichkeit neu verspüren. In einem Lied, das wir singen, heißt es: Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihm suchen im Gebet. Und das ist mein Wunsch für uns heute, dass wir wieder neu die Dringlichkeit des Gebets erfassen. Mich hat das Jahr 2017 da sehr verändert. Der Herr hat mich dadurch eine schwere Zeit gehen lassen. Ich war beim Radiologen und hatte einige Beschwerden. Und da sagte er mir, dass ich zwischen Lunge und Speiseröhre, dass da ein Tumor ist. Und ich kann schon mal vorab sagen, es war am Ende doch nur eine Zyste, die OP ist gut gelaufen, mir geht's gut, keine weiteren Bedenken, preis den Herrn. Aber in dieser Zeit, das waren Monate, da lebst du plötzlich mit dieser Diagnose. Und ich würde sagen, es war eine sehr, sehr wichtige Zeit für mein Leben. Eine Zeit, wo ich sehr, dem Herrn sehr nah war, wo er mir nochmal gewisse Dinge gezeigt hat. Und in so einer Zeit, wo man plötzlich sich ganz andere Gedanken macht über das Leben, entwickelt man eine heilige Dringlichkeit. Und ich glaube, die brauchen wir. Die brauchen wir so sehr, dass wir die Dinge klar sehen. Schaut mal, unser Problem ist häufig, dass wir die unsichtbare Realität gar nicht so wahrnehmen, oder? Wenn wir einen Zug sehen, der kommt auf den Gleisen und ein Kind läuft dahin, wir würden sofort die Dringlichkeit sehen und eingreifen, weil es sichtbar ist. Aber ihr Lieben, genauso real ist die unsichtbare Realität, dass Menschen auf dem Weg in die Hölle gehen. Aber wir nehmen es häufig nicht so wahr, weil es unsichtbar ist. Aber die unsichtbare Realität ist genauso Realität. Und mein Wunsch ist es für uns heute Morgen, dass wir wieder neu erfasst werden von der Dringlichkeit. Ich möchte auch ein paar Sachen ermutigend weitergeben, was Gott durch das Gebet tun kann. Ich habe mir vorgenommen, sehr konkret für 3 Männer zu beten, die den Herrn noch nicht kennen. Den einen haben wir letztes Jahr getauft. Ich habe im Februar habe ich mir vorgenommen, ich werde jeden Tag für diesen Mann beten, dass er sich bekehrt. Er war Animateur auf Mallorca, in Neuseeland geboren, ist durch die Welt getingelt, vielleicht ist das jetzt ein bisschen übertrieben, durch die Welt getingelt, aber er war unterwegs. Und jetzt im Sommer hatte ich mit ihm das Taufgespräch. Er war in meinem Büro. Ich sage, Nick, jetzt kann ich es dir ja sagen. Ich habe im April jeden Tag für dich gebetet. Und jetzt bist du hier. Und wir werden dich taufen, weil du zum Herrn gefunden hast. Gott handelt auf das Gebet hin. Nicht immer sofort. Ich habe für einen anderen Mann gebetet, der hat sich noch nicht bekehrt. Ich bin immer noch dran. Hatte letzte Woche wieder ein Gespräch mit ihm. Aber der Herr wirkt an seinem Herzen. Da war ich mit ihm unterwegs. Wir wollten zusammen was abholen in Köln. Und mitten auf der Fahrt, er ist nicht Christ, in Ostdeutschland aufgewachsen, Soldat in Afghanistan gewesen, nichts mit dem Glauben am Hut gehabt. Und plötzlich stellt er mir auf der Fahrt von jetzt auf gleich die Frage: André, du hast in deiner Predigt gesagt, zum Kreuz kommen. Ich stelle mir die Frage, André, wie kann ich zum Kreuz kommen? Ich dachte, preis den Herrn. Ich wünschte, ich könnte euch jetzt weitergeben, er hat sich schon bekehrt. Hat er noch nicht, manchmal braucht es Zeit. Aber Gott wirkt an seinem Herzen, wenn wir beten. Und ein ehemaliger Neonazi, der ist Anfang 2018 zum Glauben gekommen. Auch er stand auf meiner Gebetsliste. Ich will euch das einfach nur ermutigend weitergeben. Gott handelt auf unser Gebet hin. Und ich glaube immer, wenn wir beten, gibt Gott den Nichtchristen auch eine Chance. Es ist keine Garantie, dass sie zum Glauben kommen. Aber wie häufig hören wir Zeugnisse, dass eine Oma gebetet hat, die gläubig war, und Jahrzehnte später kommt diese Person zum Glauben. Ihr Lieben, das Gebet hat große Kraft. Das Gemeindegebet hat große Kraft. Ich möchte abschließend eine kurze Geschichte aus einem Buch vorlesen, das ich persönlich sehr schätze. Es ist das Buch »Wenn Glaube Feuer fängt«. Man muss nicht mit allen Aussagen des Autors übereinstimmen, aber es ist ein Buch, das nochmal deutlich macht, dass das Gebet der entscheidende Faktor ist im Gemeindeleben. Er selber ist Pastor, er kommt wohl aus der Ukraine ursprünglich, ist Pastor in New York in einer größeren Gemeinde und erzählt hier im Buch, wie sie als Ehepaar durch eine sehr schwere Zeit gegangen sind. Ihre Tochter hat sich plötzlich vom Glauben entfernt, nicht christlicher Freund, sie kam nachts nicht mehr nach Hause, hat sich von den Eltern abgewendet, also ziemlich das Schwerste, was man sich als Vater und Mutter vorstellen kann. Ein eigenes Kind, das den Weg nicht mehr geht. Und er schreibt, wie die Gemeinde gebetet hat und was Gott an dem Herzen der Tochter gemacht hat. Ich möchte das gerne hier einmal vorlesen. Er schreibt, es wurde Februar. An einem kalten Dienstagabend während der Gebetsversammlung sprach ich über das Kapitel 4 der Apostelgeschichte, in dem beschrieben wird, wie die Mitglieder der Urgemeinde zusammen Gott anrufen, weil sie verfolgt werden. Dann begannen wir eine Zeit des Gebets. Ein Ordner brachte mir eine Notiz. Eine junge Frau hatte geschrieben, Pastor Simbella, so heißt der Mann, ich habe den Eindruck, dass wir die Versammlung unterbrechen und für ihre Tochter beten sollten. Ich zögerte, war es richtig, den Fluss des Gottesdienstes zu unterbrechen, um das Augenmerk auf mein persönliches Anliegen zu richten? Doch irgendetwas an dieser Notiz schien mir richtig zu klingen. Nach ein paar Minuten nahm ich das Mikrofon und erklärte der Gemeinde, was los war. Auch wenn ich nicht viel darüber gesprochen habe, sagte ich, stimmt es, dass meine Tochter im Moment sehr weit weg ist von Gott. Sie denkt, dass oben unten und unten oben ist. Dunkel ist für sie hell und hell dunkel. Aber ich weiß, dass Gott zu ihr durchbrechen kann. Und deswegen möchte ich Pastor Böcksdorf bitten, uns im Gebet für Chrissy, so heißt die Tochter, anzuleiten. Als mein Mitpastor die Menschen im Gebet leitete, stand ich hinter ihm und hatte die Hand auf seine Schulter gelegt. Nach all der langen Zeit konnte ich nicht mehr weinen. Aber ich betete, so gut wie ich konnte. Um zu beschreiben, was in den nächsten Minuten geschah, fällt mir nur eine Metapher ein. Die Kirche, also die Gemeinde, verwandelte sich in einen Kreissaal. Die Laute, die gebärende Frauen von sich geben, sind nicht angenehm, aber das Ergebnis ist wundervoll. Und Paulus wusste das, als er schrieb, meine Kinder, ich leide noch einmal Geburtswehen um euch, bis Christus in eurer Mitte Gestalt angenommen hat. Es erhob sich ein allgemeines Aufstöhnen, ein Gefühl verzweifelter Entschlossenheit, als ob die Gemeinde sagen wollte, Satan, du wirst dieses Mädchen nicht bekommen. Nimm die Hände von ihr, sie wird zurückkommen. Ich war überwältigt. Die Kraft, die von dieser großen Menschenmenge ausging, die Gott anrief, warf mich buchstäblich fast zu Boden. Als ich an diesem Abend nach Hause kam, wartete Carol, das ist eine Ehefrau, sie wartete noch auf mich. Wir saßen am Küchentisch und tranken Kaffee und ich sagte, es ist vorbei. Was ist vorbei, fragte sie. Es ist vorbei mit Chrissy. Du hättest heute Abend in der Gebetsversammlung sein sollen. Wenn es einen Gott im Himmel gibt, dann ist dieser Albtraum jetzt endlich vorbei. Ich beschrieb ihr, was passiert ist. 32 Stunden später, am Donnerstagvormittag, als ich mich gerade rasierte, stürmte Carol durch die Tür. Geh runter, platzte sie heraus. Chrissy ist hier. Chrissy ist hier? Ja, geh runter. Aber Carol, ich geh einfach runter, drängte sie mich. Sie will dich sehen. Ich wischte den Rasierschaum ab und rannte mit klopfenden Herzen die Treppe hinunter. Als ich um die Ecke kam, sah ich meine Tochter weinend auf den Küchenboden kauern. Vorsichtig sagte ich ihren Namen, Chrissy. Sie packte mein Hosenbein und begann, ihren Kummer freien Lauf zu lassen. Papa, ich habe gegen Gott gesündigt. Ich habe gegen mich gesündigt, ich habe gegen dich und Mama gesündigt. Bitte vergib mir. Vor lauter Tränen konnte ich genauso wenig sehen wie sie. Ich zog sie vom Boden hoch und hielt sie fest im Arm, während wir gemeinsam weinten. Plötzlich machte sie sich los. Papa, sagte sie fassungslos, wer hat für mich gebetet? Wer hat für mich gebetet? Ihre Stimme klang so entschlossen wie die eines Staatsanwaltes, der ein Kreuzverhör durchführt. Was meinst du, Chrissy? Am Dienstagabend, Papa, wer hat für mich gebetet? Das war die Zeit, wo die Gemeinde ins Gebet gegangen ist. Ich lese euch die Geschichte vor, um deutlich zu machen, das Gebet der Gemeinde hat eine große Kraft. Heute wurde wieder zur Gebetsversammlung eingeladen. Lasst uns diese Versammlungen ernst nehmen, denn sie sind das Kraftwerk des Gemeindelebens. Ich möchte schließen mit einem Vers aus Hesekiel 22, Vers 30. In Hesekiel 22, Vers 30, da sagt Gott, ich suchte überall nach einem, der in die Bresche springen und die Mauer um mein Volk vor dem Einsturz bewahren würde, damit ich es nicht vernichten müsste, aber ich fand keinen. Ihr Lieben, Gott sucht nach Männern und nach Frauen, die in die Bresche springen, für Menschen, auf die das Gericht Gottes wartet. Für Menschen, die sich von Gott entfernt haben. Vielleicht machst du gerade momentan etwas Ähnliches durch. Vielleicht ist dein Kind auf Abwägen und du trägst große Sorge. Das Gebet hat eine große Kraft. Bete weiter. Bete für deinen nichtchristlichen Ehemann, für deine nichtchristliche Ehefrau, wenn dich das betrifft. Bete. Und nimm die Gemeinde mit rein in das Gebet. Lasst uns beten für Menschen, die Jesus nicht kennen. Lasst uns gezielt für sie beten. Ich möchte dich ermutigen, eine Gebetsliste anzulegen, um wirklich täglich, namentlich, beständig für Menschen zu beten. Amen. Ich würde vorschlagen, dass wir auch jetzt eine Gebetsgemeinschaft machen. Lasst uns dazu aufstehen. Ja, Herr, wir sind dir so dankbar dafür, dass du Menschen retten möchtest, Herr. Du bist ein geduldiger Gott. Du bist ein gnädiger Gott. Du bist ein barmherziger Gott. Und du handelst auf unser Gebet hin. Herr, das ist ein Geheimnis, was wir wahrscheinlich nie ganz ergründen können. Aber wir wissen es, weil du dich so in deinem Wort offenbarst und wir danken dir dafür. Danke, dass du uns das Gebet geschenkt hast, dass wir mit dir Gemeinschaft haben können im Gebet, aber dass wir auch für andere Menschen eintreten können. Herr, ich möchte dich bitten für mich, hilf du mir, noch beständiger zu werden im Gebet, für andere Menschen einzustehen. Möchte ich bitten für die Gemeinde Bahntrupp, für unsere Gemeinde in Köln, Herr, dass wir dir die Ehre geben als betende Gemeinden, Herr, dass unsere Gebetsstunden wieder voll werden, dass wir eine heilige Dringlichkeit verspüren, für Menschen einzutreten, die dich noch nicht kennen. Herr, bitte deck du unsere Gleichgültigkeit immer wieder neu auf. Herr, vielleicht sind wir auch schon lau geworden, weil es uns so gut geht wie der Gemeinde in Laodicea. Schenk du uns neues Brennen für dich, Herr, das sich auch darin zeigt, dass wir im Gebet für andere einstehen. Amen.